Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die USA wollen wieder zum Mond. Der große Rivale im Osten, China, will ebenfalls rasch einen Fuß auf den Erdtrabanten setzen. Ein neues Wettrennen zum Mond zeichnet sich also ab. Wer da die Nase vorne hat, was die Supermächte dort eigentlich wollen und warum Elon Musk wohl keine Rolle mehr spielen wird, darüber sprechen wir heute. Volker Schmidt, Sie sind Raumfahrtexperte beim Deutschen Zentrum für Luftfahrt und Raumfahrt. China und die USA wollen beide zum Mond. Warum eigentlich? Was interessiert Sie so dran?
Naja, das hat viele Aspekte. Also erstmal ist es eine Demonstration der Möglichkeiten. Wenn man jetzt mal von Forschung und Wissenschaft absieht, die USA waren ja schon mit Apollo beim Mond vor über 50 Jahren und da gibt es noch ganz viel zu forschen. Und das Ziel ist im Endeffekt, jetzt zum Mond zurückzukehren, um dort langfristig zu bleiben, also Fuß zu fassen. China hat natürlich als Großmacht sozusagen jetzt auch diese Ambitionen. Es ist also auch ein Wettlauf der Systeme, so wie im Wettlauf zwischen Russland und Amerika seinerzeit bei Apollo oder beim Space Race. Und ja, also einerseits natürlich Forschung, Wissenschaft. Wenn man dort Fuß fasst, derjenige, der das zuerst macht, hat eine gewisse Vormachtstellung oder Vorreiterstellung, kann dann auch im weitesten Sinne Ressourcen nutzen. Das ist natürlich so ein mittelfristiges bis langfristiges Ziel, um von dort aus weiter ins Sonnensystem zum Beispiel zu kommen. Also man weiß, dass es ja Wassereis gibt dort oben. Das kann man nutzen für Lufterzeugung, Brauchwassererzeugung und auch Treibstoff durch Elektrolyse. Man kann Mineralien nutzen dort oben. Wir haben schon im DLR einen Mondbeton hergestellt. Also wir haben auf der Internationalen Raumstation bei Matthias Maurers Mission 5 Proben mit dem Mondanalog Regolith, also vulkanischem Analog, Sand sozusagen, Betonproben hergestellt. Die haben wunderbar funktioniert. Ja, und natürlich ist es eine Demonstration von Fähigkeiten und nicht zuletzt in dieser politischen Lage natürlich auch so eine gewisse Machtdemonstration. Das kommt auch hinzu, ja, der Kampf oder Wettlauf der Systeme.
Der Wettlauf der Systeme, das war ja schon mal da. Auch darüber werden wir im Laufe dieses Gespräches sprechen. Wenn wir uns jetzt die USA etwas genauer ansehen, die US-Raumfahrtsbemühungen kämpfen ja derzeit mit Verzögerungen. Das Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk, SpaceX, ist jedenfalls mal raus. Was ist da schiefgegangen?
Naja, die sind also hinter dem Zeitplan deutlich zurück. Elon Musk hat jetzt, glaube ich, 11 von den Starship-Systemen gestartet. Mit grundsätzlich ja beachtlichem Erfolg, wenn man jetzt diese Größe der Rakete anschaut, was er aber noch nicht demonstriert hat. Und das ist quasi offen. Die zweite Stufe oder die oberste Stufe von Starship, die sollte ja ursprünglich als Mondlandesystem fungieren, also oder als Transfer-, Lande- und Aufstiegs- oder Rückkehrstufe. So, sie ist wiederverwendbar. Man muss sich das vorstellen. Die oberste Stufe ist 50 Meter und die soll dann zum Mond fliegen aus dem niederen Erdorbit, dafür müsste sie betankt werden. Sie müsste landen auf dem Mond. Man stelle sich vor, das Gelände dort ist unbefestigt natürlich. Eine 50 Meter hohe Rakete setzt also oder landet auf der Mondoberfläche. Da wird mir ein bisschen mulmig dabei, wenn ich da als Ingenieur das nur dran denke. Ja. Da ist mir so ein kleiner Lander, sage ich mal, wie Apollo oder sagen wir, ein bisschen hochskaliert lieber, weil der ist breitbeiniger, vereinfacht gesprochen. Und kippt nicht so leicht um. Und das war ja bei Apollo auch schon schwer genug. Man hat ja, man muss also die Oberfläche und das Landegebiet extrem genau kennen. Man muss sehr hoch aufgelöste Bilder haben. Das ist zwar möglich, aber man stelle sich vor, dann steht so eine 50 Meter hohe Rakete da, dann steigt die Crew aus, die ganze Fracht, die man da mitbringt, muss runtergelassen werden am Kran, ja. Die Besatzung sitzt ja oben drin. Also Operationell ist das eine zusätzliche Herausforderung, nennen wir es mal so. Und dann bei der Rückkehr muss man da auch wieder starten. Wir wissen ja, dass beim ersten Starship-Flug also auch Steine und Debris in die Triebwerke unten reingespritzt sind aufgrund des hohen Schubes und einige zum Ausfall gebracht hat. Also auch das ist nicht so ganz trivial. Erscheint ungelöst. So. Also das ganze operationelle Konzept, Betankung, Docking, Landung, Oberflächen, Operations oder Handling. Im Endeffekt, wenn man auf der Mondoberfläche ist und dann wieder starten, abheben, zurückfliegen, auch da wahrscheinlich wieder betanken irgendwo. Das ist sehr anspruchsvoll und eben nicht nachgewiesen, ja. Man hat mal, ich glaube, beim dritten Starship-Flug hat man mal ein bisschen Treibstoff von einem Tank in den anderen gepumpt, aber man muss ja docken, man muss sichere Verbindungen schaffen und dann den Treibstoff umpumpen und die Tanks befüllen. Und das steht aus, sowas. Es ist technisch sicherlich, ich sag mal, nicht unmöglich, aber hoch ambitioniert. Und in der Regel muss man so eine Mission ja ein- bis zweimal testen, ohne Menschen, um sicher zu sein, okay, es geht gut, wir haben alles unter Kontrolle, wir haben es mal durchprobiert. Und das ist noch ein Stück des Weges. Also ich sehe es nicht bis 28, dass man diese Fortschritte erzielen kann. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch der Grund. Und ich meine, NASA wurde ja kritisiert beim Übergang von einer Administration zur anderen. Sie wurde kritisiert, dass das SLS eben teuer ist. Es ist unbeweglich. Das ganze System ist zu träge. Jetzt zeigt sich allerdings, dass dem vielleicht nicht ganz so ist, weil ich kann mich gut erinnern an die letzte Pressekonferenz mit dem damaligen Administrator Bill Nelson auch und seinem Team. Der hat gesagt, okay, politischer Druck ist eines, aber we fly when we are ready. Also das heißt, man nimmt sich Zeit und löst die Probleme. Und er hat auch dann gesagt, SLS ist das einzige System, was bisher mit der Orion-Kapsel und mit dem europäischen Service-Modul ESM zum Mond, um den Mond und wieder zurückgeflogen ist und dann gelandet ist. Die haben auch Schäden gehabt an der Kapsel im Hitzeschildbereich. Das ist aber wohl mittlerweile behoben. Und diese Dinge muss man demonstrieren, bevor man einsteigt. Jetzt haben wir dann Artemis-2-Mission. Da werden wir den Mond umrunden mit einer 4-Personen-Crew. Aber eine Landung ist eben nochmal anspruchsvoller. Und ich kann mich gut erinnern an den IAC-Kongress 2019 in Washington. Da hat Blue Origin ein 1:1-Modell des Blue Landers ausgestellt. Und das hat so eher den Apollo-Charakter. Der ist natürlich ein bisschen größer, auch leistungsfähiger. Aber die sind ja jetzt oder können sich jetzt wieder bewerben. Und ich glaube, die haben sicherlich mit gute Chancen, da ausgewählt zu werden, ohne dem vorgreifen zu wollen. Das kann ich nicht beurteilen, was da ausgewählt wird. Aber technisch gesehen, aus Ingenieurssicht, ist das System näher oder weniger komplex und weniger ambitioniert. Ja, natürlich vielleicht nicht in der Form wiederverwendbar wie das große Starship, aber es erfüllt möglicherweise schneller den Zweck und könnte, naja, auch da ist natürlich, das sind jetzt, noch 28 sind noch 3 Jahre, ne? Das ist auch da sehr ambitioniert. Ich bin nicht sicher, ob man diesen Zeitplan schafft. Das Zeitfenster ist natürlich gesetzt, um vor den Chinesen da, die wollen ja 29 landen, ob die das schaffen, ist auch schwer zu beurteilen. Aber technisch ist diese Landefrage zurzeit offen.
Sie haben jetzt schon Blue Origin angesprochen. Das ist ja die private Weltraumfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Und Sie haben auch gesagt, er könnte theoretisch möglicherweise zum Zug kommen. Was kann er denn tatsächlich liefern in dieser Hinsicht? Ob es wird, das wissen wir nicht, aber wir können ja vielleicht beurteilen, welche technischen Möglichkeiten er im Vergleich zu SpaceX hat.
Naja, also er ist, sagen wir mal, ja, SpaceX auf den Fersen. Er hat ja zuletzt diesem Jahr eine größere Trägerrakete gestartet mit einem sogenannten Orbital Tug. Beides hat gut funktioniert. So eine Art Traktorvehikel, was die Umlaufbahn wechseln kann, was eben in-Orbit Operations machen kann. Was nicht funktioniert hat, ist die Landung der Erststufe. Aber die ist ja dann für die Mondlandung jetzt nicht missionskritisch. Er hat also, muss ich sagen, einen sehr, sehr beachtlichen Erfolg erzielt. Er hat seine Rakete, hat, wenn man so will, aufs erste Mal direkt funktioniert. Und dieser Orbital Tug eben auch. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Und das Ganze ohne viel Krach und Aufhebens. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Blue Lander, da war ein Konsortium ausgewählt, wo Blue Origin dabei war. Ich glaube, das war Draper und McDonald, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Also drei oder vier Firmen in diesem gesamten Konsortium sind da zum Zuge gekommen. Dann hat Elon Musk sich halt beschwert und hat aufgedrängt und hat dann eben diesen Vertrag bekommen und die Blue Origin Konsortium ging dann leer aus. Und jetzt hat man offensichtlich gemerkt, dass die Fortschritte, um zur Einhaltung oder diesen Zeitplan halbwegs noch einzuhalten, jetzt doch gefährdet ist und das mag oder ist sicherlich der Grund, warum jetzt neu ausgeschrieben wird. Und Jeff Bezos ist, oder sagen wir mal, dieser Lander, dieser Blue Lander ist eben, ich sag mal, konservativer ein bisschen. Ne? Das ist also nicht eine 50 Meter hohe Rakete, das ist eher so Richtung ein bisschen größer Apollo. Mondlandegerät mit besseren Kapazitäten, mehr Sprit, mehr Crewplatz, ja, ein anderes Layout, aber wenn man das Design vergleicht, ist man doch da näher. Ja, es ist die Gefahr des Umkippens ist wahrscheinlich weniger groß wie bei einer 50 Meter hohen Rakete, wenn da der Untergrund nicht passt, ja. Wie will man denn das feststellen, ob da im Untergrund irgendwelche Anomalien sind, wo dann so ein Riesenvogel umkippt oder nicht sauber stehen kann? Also, das ist nur ein Minimalaspekt, sage ich mal, oder ein kleinerer Aspekt. Ja. Der Blue Lander scheint von dem Operationskonzept her sehr viel, ich sag's mal, robuster zu sein, aus Ingenieurssicht. Damit ist nicht gesagt, dass man das nicht schaffen kann, mit so einer Rakete da zu landen und wieder abzuheben, aber es ist eine andere Nummer aus meiner Sicht.
Sie haben vorher schon gesagt, die Amerikaner wollen 2028 auf dem Mond landen, die Chinesen 2029. Ich habe gelesen, es ist 2029 und 30. Sei es drum, es geht um die späten Jahre der 2020er Jahre auf jeden Fall. Und jeder will natürlich Erster sein, das ist das Wichtigste. Wie realistisch ist denn Ihrer Einschätzung nach wirklich, dass beide Nationen diesen Zeitplan einhalten können?
Schwer zu sagen. Für mich ist im Moment, wenn ich mir gucke, was China alles an den Start bringt und gemacht hat in den letzten Jahren, sehe ich dort die Chancen höher. Es ist natürlich so, dass die Amerikaner natürlich da jetzt auch die Beine in die Hand nehmen sozusagen und da richtig Gas geben. Schwer einzuschätzen. Wenn NASA hilft, können die es schaffen. Ja, also das könnte ich mir schon vorstellen. Dazu kommt ja, dass das Gespann von Bezos etwas kleiner ist. Wenn man die Orion-Kapsel und das Service-Modul vielleicht dazu nimmt zu dem Landesystem, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das geschafft werden kann, aber trotzdem 3 bis 4 Jahre, nehmen wir es mal so, nehmen wir mal 5 Jahre von mir aus, ist ja egal. Das, die Chance, dass sich das linear nach hinten schiebt, ist groß. Nehmen wir mal 5 Jahre, das ist kein schlechter Zeitraum, da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das gelingt. Wer jetzt aber Erster ist, das ist echt schwer. Also wenn sich dieser Wettlauf verschärft, verstärkt, die Amerikaner können das packen, wir können auch Rückstände aufholen. Aber das hängt immer auch so ein bisschen von der gesamten globalen und wirtschaftlichen Lage ab und natürlich auch die politische Prioritätensetzung. Wenn das also oberste Priorität hat, ja, wenn absehbar wird, dass China quasi nahe des Erfolges sein könnte, dann wird das möglicherweise in den USA doch stärker priorisiert und mit Nachdruck, ja, gefahren und schwer zu prognostizieren. Ich sag mal, wir haben nicht mehr den Fußabdruck der Apollo-Ära, wo man wirklich auch genügend Fachkräfte hatte. Ja? Wie viele sind jetzt gegangen durch die Administration bedingt, die entlassen wurden? Ja? Da sind bei NASA auch viele, viele Kolleginnen und Kollegen jetzt einfach in Ruhestand oder haben sich andere Jobs gesucht, weil das einfach zäh war. Ja, also schwer zu sagen, aber die Chance haben beide wahrscheinlich innerhalb der nächsten 5, 6 Jahre.
Sie haben vorher schon gesagt, Sie finden es beeindruckend, was China derzeit so an den Start schickt. Es ist ja im Westen jetzt weniger in der Berichterstattung drin, was das chinesische Raumfahrtprojekt so macht. Was bringen die denn so Beeindruckendes an den Start? Was zeichnet denn dieses Projekt aus?
Ja, also erstmal sind sie auf der Rückseite des Mondes gelandet. Also ohne Menschen natürlich. Das ist schon mal eine gute Leistung. Sie haben eine große kommerzielle Trägerrakete jetzt, die Sea Launch Pendant sozusagen, erfolgreich gestartet. Sie arbeiten auch an einer Schwerlastrakete. Also das ist schon nicht von der Hand zu weisen, dass da vieles erreicht wurde, wenn es auch, wenn man vielleicht technisch etwas robuster zugeht. Gerade da bei den Raumstationsunterfangen. Die haben auf jeden Fall halt die Langzeitstrategie und die verfolgen sie sehr behende und sehr ambitioniert. Sie planen ja auch ein Navigationssystem und Kommunikationssystem um den Mond, genau wie die Europäer. Wir haben das bei der ESA, dieses Moonlight, bis zu 3 Satelliten erstmal in der Ausbaustufe, die dann Kommunikation und Navigation gewährleisten können. Also das ist auch kommerziell übrigens. Ob das dann so kommt, werden wir sehen. Aber sagen wir mal, für den späteren Ausbau einer gewissen Mondinfrastruktur sind solche Sachen natürlich notwendig. Die Chinesen haben schon ambitionierte Pläne. Das ist zwar wenig, sagen wir mal, hier im Westen so bekannt oder auch nicht so wirklich transparent. Können wahrscheinlich nur wenige Leute einschätzen. Aber so, was man sieht, also die Pläne sind alle irgendwo ähnlich, was man erreichen will in Form einer Mondstation, eben um dort langfristig zu bleiben, sich zu etablieren.
Ich stelle jetzt die Frage aller Fragen und sie mag ein bisschen banal wirken, aber ich glaube, das ist etwas, das uns immer wieder durch den Kopf geht, wenn man sich nicht so intensiv damit beschäftigt, nämlich warum es denn so verdammt schwer ist, immer noch auf dem Mond zu landen. Ich meine, die erste Mondlandung war vor über 50 Jahren mit Technik, die heute sowas von veraltet wirkt. Was ist da immer noch so schwer dran?
Naja, es ist halt schon ein großes Investment. Schwer, wenn man so will. Naja, die Menschheit hat es einmal demonstriert. So, dann hat man jetzt aber alles im Endeffekt, alle Werkzeuge aus der Hand gegeben. Wir hatten lange keine großen Trägerraketen. Wir haben im Endeffekt dieses ganze Know-how nicht weiterentwickelt. Ist erst in den letzten Jahren gekommen. Und warum das passiert ist? Naja, man hat sich eben auf den Space Shuttle konzentriert, auf den niederen Erdorbit, weil der eben einfacher zu erreichen ist. Und der Mond war ja erstmal ein politisches Ziel. Ist ja bekannt, der Wettlauf der Systeme. Damals gewesen, Kennedy hat das Ziel vorgegeben und das wurde erfüllt. Und dann wurden ja drei Mondflüge auch gestrichen. Eine sollte auf die Rückseite des Mondes damals gehen. Warum wurden die gestrichen? Naja, das Geld wurde knapp. Das öffentliche Interesse nahm einerseits ab, andererseits hatte man Vietnamkrieg. Und zum Dritten hatte man dann eben auch das Shuttle-Programm in diesen Jahren beschlossen. Viel später kam dann auch die Raumstation dazu. Und das bindet schon jede Menge Mittel. Ja, wenn man überlegt, die Raumstation hat ein Investitionsvolumen von 100 Milliarden Dollar ungefähr gehabt. Das, so genau kann man es nicht rechnen, wenn man viele Quellen, zum Beispiel in Russland, gar nicht kennt, was das bezüglich der Kosten bedeutet. Aber ungefähr über den Daumen. So, und das ist halt ein riesengroßes Investment. Dann hat ja in den letzten Jahren die Kommerzialisierung Einzug gehalten und die Agenturen haben dann gesagt, okay, wenn ihr das machen könnt und wollt, dann macht das. So, das ist natürlich dann jetzt eine zweite Säule, die da zum Zuge kommt. Und warum? Der Hintergrund natürlich, 70% eines solchen Unterfangens, egal ob ich in den niederen Erdorbit fliege oder raus zum Mond oder weiter, sind 70% sind Transport. Und der ist teuer. Der ist schon teuer in die Erdumlaufbahn, aber eine Zehnerordnung größer oder viel, 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 viel größer eben in die Mondumlaufbahn und vor allen Dingen auf die Mondoberfläche. Das ist also nochmal eine ganz andere Nummer. Dem muss man Rechnung tragen. Das ist mit der Grund, warum wir die ganzen Jahre nicht hingeflogen sind jetzt mit Astronauten.
Was halten Sie denn grundsätzlich davon, dass es jetzt private Anbieter gibt, die hier in Kooperation oder auch alleine Weltraummissionen starten, diese Kommerzialisierung, Space-Programme, finden Sie das gut oder geht da auch irgendwo etwas verloren?
Nee, ich finde das gut. Ich glaube, das bedeutet einerseits eine Dynamisierung des Geschäftes in der Raumfahrt. Es gibt Robustheit, weil wir mehr Anbieter haben. Das war ja bei der Raumstation immer ein Punkt. Wir haben immer nur einen Startanbieter gehabt, nämlich die Russen, für viele Jahre. Auch in der Logistik haben wir nicht wirklich viele Anbieter gehabt. Da hatten wir ATV, also die Europäer mit Ariane 5, war auch relativ teuer, zwar erfolgreich, aber teuer. ATV, die Japaner, die haben das jetzt weiterentwickelt, sind auch sehr erfolgreich geflogen. Und dann hat SpaceX eben den Shuttle übernommen oder den Shuttle-Service übernommen nach 2011. Und hat eben eine drastische Kostenreduktion gewährleisten können durch Wiederverwendbarkeit, durch andere Prozesse. Und das hat es, wenn man das plakativ sagt, haben die gezeigt, was gehen kann. Und zwar haben den Agenturen gezeigt, was gehen kann. Dass ich eben nicht jeden Prozess oder für alles jeden ausgeklügelten Prozess brauche, sondern ich muss mit Augenmaß an technische Lösungen gehen. Ja, und die wissen ganz genau, wie lange ein Triebwerk hält, wie lange eine Pumpe hält, wann sie was wo austauschen müssen. Sie haben einfach so eine, wenn man so will, so ein bisschen Automotive Production Style da reingebracht, praktisch wirtschaftlich getriebenen Handlungsdruck erzeugt, um das Ding, die Raketen günstiger zu machen, den Service günstiger zu machen, die Operations günstiger zu machen und nicht durch Design bis zum letzten Müh. Ja, also das ist schon der Punkt. Wir haben uns selber die SpaceX Booster Refurbishments angeguckt. Damals ein Punkt war zum Beispiel, naja, wenn die jetzt reinkommen nach der Landung, sehr angekokelt, das sind natürlich Abgasspuren, Brandspuren, Die Frage war, reinigt ihr die denn irgendwie? Die sagten, nee, das kostet ja Geld, das machen wir nicht, das hat überhaupt keinen Zweck. Die werden geröntgt, wenn da Risse im Stahltank sind oder so, dann werden da Ringe drüber geschweißt und dann wird es getestet und dann fliegt das wieder. Und in Europa oder anderswo, die Agenturen würden da viel, viel mehr Aufwand betreiben, schätze ich mal. So, also von daher ist das ein sehr, sehr guter Grund. Das Problem jetzt ist eben nur, wenn man Richtung Mond geht, wo ist das Geschäftsmodell? Was können die kommerziellen Firmen, die Services anbieten, da wirklich ein Geschäftsmodell A entwickeln und B dann schließen, sodass es trägt, damit die am Leben bleiben, kann man sagen. Ja, das ist noch offen in vielen Bereichen. Und das ist auch so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Wenn ich zum Beispiel eine Mondinfrastruktur habe, dann brauche ich natürlich solche Navigation- und Telekommunikationsservices. Ja, aber das bedingt sich eben gegenseitig. Ja, ich kann ja natürlich nicht oder schlecht 10 Jahre vorher so eine Konstellation schicken und drauf hoffen, vielleicht kommt eine Mondstation oder kommen Mondsysteme und die nutzen das dann. Das ist eben schwierig zu sagen. Ja.
Sie haben jetzt schon gesagt, es braucht Infrastruktur am Mond und dazu gehört natürlich auch Energie. Und das ist ein Punkt, der ja in der Vergangenheit immer wieder angesprochen worden ist, nämlich dass die Amerikaner, aber auch die Chinesen planen, Atomreaktoren auf dem Mond zu bauen. Was hat es damit genau auf sich? Ist das ein ernsthaftes Projekt oder sind das Fantasiegerüchte?
Nee, das ist ernsthaft. Man hat ja auch schon nukleare Energie bei Apollo mitgehabt. Es ist kein Atomreaktor, aber sogenannte RTGs für dieses ALSEP, also dieses Apollo Lunar Surface Package. Das war so ein Experimentenpaket, was nach den Missionen viele, viele Jahre in Betrieb geblieben ist. Und das wurde betrieben durch Radionuklidbatterien. Also das sind Systeme, die durch den normalen Kernzerfall eines radioaktiven Elements eben Wärme erzeugen. Und diese Wärme wird über Thermoelemente abgegriffen und dann in elektrischen Strom gewandelt dabei und versorgt die Experimentnutzlasten. Also sind einige hundert Watt, nicht sehr viel, was man da rausziehen kann. Warum? Keine andere Energiequelle. Die 14-tägige Mondnacht lässt halt kaum Solarenergie zu. Am Südpol gibt es, in den Polregionen gibt es die Peaks of Eternal Light, wo bestimmte Höhenzüge und Gipfel ständig von der Sonne beschienen sind. Aber die sind sehr rar und man hat es auch da noch nicht nachgewiesen. Aber das wäre theoretisch möglich, sich da dann nur mit Sonnenenergie über Solarkollektoren zu bedienen. Aber das ist natürlich, der Südpol hat ja andere Probleme bezüglich Erreichbarkeit, ja, energetisch aufwendiger. Nichtsdestotrotz ist man dort mit Sonnen erfolgreich gelandet, auch kommerziell. Aber wenn man jetzt also eher in Mond-Äquator-Nähe landen will und dort die Mondbasis aufziehen, dann wird man nicht umhinkommen, erstmal auf nuklearen Strom zu gehen.
Wenn ich jetzt ein Habitat auf dem Mond baue, ich baue einen Atomreaktor in irgendeiner Form, wie auch immer, dann würde das aber auch bedeuten, dass es künftig am Mond so etwas wie territoriale Ansprüche geben wird, dass zum amerikanischen Atomprojekt natürlich kein chinesischer Taikonaut kommen darf und umgekehrt. Könnte das nicht eine extreme Ursache für weitere Spannungen sein, wenn wir jetzt quasi schon den Mond kolonialisieren?
Ja, das ist nicht von da anzuweisen. Also wir haben ja einen Mondvertrag von der UN, wir haben einen Weltraumvertrag, wo auch die Nutzung von außerirdischen Ressourcen oder planetaren Ressourcen geregelt ist. Jetzt muss man eben aber halt reinschauen, welches Land oder welcher Staat hat diese UN-Sachen oder UN-Richtlinien ratifiziert. Und ich denke nicht, dass USA oder China bestimmte Dinge ratifiziert haben und damit sind die auch nicht bindend. Man kann sich ja sicherlich ausmalen, unter der jetzigen Lage wird der das zuerst machen kann, das auch nutzen wahrscheinlich. Ja, und dann werden es alle anderen dann schwer haben, auch nur drüber zu fliegen oder wie auch immer. Natürlich, also da wird es schon solche Effekte geben können. Ja.
Aber würde das nicht auch bedeuten, wenn ich ein Gebiet habe, was ich schützen möchte vor anderen Nationen, dass ich hier auch natürlich irgendwo auf Schutz und damit auch auf Gewalt setzen muss, also eine Militarisierung des Mondes?
Schwer zu sagen. Könnte sein, ist nicht ausgeschlossen wahrscheinlich, aber das ist ganz schwer zu sagen. Also da müsste man wirklich auch vielleicht Rechtsexperten mal befragen, ob da in den bestehenden Regelwerken, auch wenn sie vielleicht nicht ratifiziert sind, ob da irgendetwas drin ist, an was man sich halten muss oder an solche Staaten, die das können, sich halten müsste, schwer zu beurteilen. Die Chance ist gegeben, dass genau sowas passiert.
Herr Schmidt, wir haben vorher schon das originale Space Race angesprochen, nämlich zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion, also heute Russlands. Welche Rolle spielt denn Russland eigentlich in den derzeitigen Bestrebungen? Hat das noch irgendeine Relevanz?
Ja, Russland ist so ein bisschen raumfahrtmäßig in der Krise, würde ich mal vorsichtig sagen. Das ist natürlich bedingt durch fehlende westliche Transporte und Aufträge einerseits. Die Raumstation wird ja noch angeflogen, aber da kann das Ökosystem wahrscheinlich schwer aufrechterhalten werden. Jetzt Richtung Mond hatten die Russen ja auch eine Mondmission, die Luna 25, die, glaube ich, letztes Jahr gestartet ist. Die ist aber abgestürzt. Die hat also die weiche Mondlandung nicht geschafft auf Luna 25 und die nachfolgende Mission Luna, ich weiß, 27 oder 28. Da waren wir als Europäer auch mit dabei. Wir mussten aber aufgrund des Ukraine-Konflikts, waren wir gezwungen, die Kooperation dort einzustellen und unsere Hardware ja runterzunehmen oder nicht auszuliefern, wie auch immer. Also da ist ein Bruch passiert. Und wie das jetzt ist, ich kann mir gut vorstellen, dass das im Moment keine große Priorität hat. Es ist eher zu vermuten, dass die Russen vielleicht oder die russische Raumfahrt sich hier bei den chinesischen Kollegen beteiligt. Schwer zu sagen im Moment, ist nicht ganz transparent.
Herr Schmidt, vielleicht abschließend. Die Rolle Europas haben wir im Laufe dieses Gesprächs ja mehrfach angesprochen. Ich würde aber gerne von Ihnen jetzt auch noch wissen, warum es denn Ihrer Einschätzung nach tatsächlich wichtig ist, nicht auf diesem bequemen Erdball zu bleiben, sondern weiter nach den Sternen zu greifen. Warum sollten wir das als Weltgemeinschaft weiterhin tun?
Ja, also erstens mal ist es gut, wenn man das in der möglichst breiten Kooperation macht. Da zitiere ich gerne die Veteranen, die beim Apollo-Programm gesagt haben, ja, wenn der Mensch es in Zusammenarbeit auf dem Mond schafft, dann kann er das überall schaffen. Und auf dem Mond kann ich halt viele Technologien demonstrieren, die uns auch hier auf der Erde helfen. Einerseits, andererseits kann ich Forschung machen. Die Apollo-Missionen haben ja nur eine begrenzte Sicht zugelassen auf die Mondgeologie, auf viele Dinge. Das kann man heute natürlich, wenn man dort vor Ort länger ist, kann man viel mehr in die Tiefe gehen. Der Mond ist nicht wirklich gut erforscht in der Tiefe. Man kann zum Beispiel auf der Mondrückseite Langwellenastronomie betreiben, die einen sehr, sehr weiten Blick zurück nahe der Entstehungsgeschichte des Kosmos erlaubt. Also man kann die Entwicklung des Kosmos da auch weiter zurückverfolgen und vielleicht dann auch eine Tendenz ableiten, wie sich der Kosmos weiterentwickelt. Ja, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Theorien. Ja, also technisch gesehen hätte die Menschheit dann sozusagen ein zweites Standbein auf dem Mond. Man kommt mit kleineren Trägerraketen weiter und einfacher ins Sonnensystem wie von der Erde aus, aufgrund der geringen Schwerkraft, vor allen Dingen, wenn man dann Mondressourcen nutzt. Und das ist jetzt nicht, was wir in 5 oder 10 Jahren schaffen, aber sagen wir mal vielleicht in 20 Jahren, so wie die Raumstation jetzt nach der Zeit tolle Früchte abwirft. Kann ich mir gut vorstellen. Und man hat von dort außen eben einen besonderen Blick auch auf die Erde und hinaus ins All. Und das gibt, glaube ich, nochmal wieder eine ganz andere Perspektive. Also im Sinne Verschiebung menschlicher Grenzen in der Möglichmachung von Exploration. Das hat also auch eine kosmologische Komponente.
Herr Schmidt, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Machen Sie es gut.
Sehr gerne. Vielen Dank. Gerne wieder mal.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung der Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gegen den 1986 verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, tauchen jetzt schwere Missbrauchsvorwürfe auf. Die Organisation selbst kommuniziert das gegenüber der Austria Presseagentur. Er stehe demnach im Verdacht, an mindestens 8 minderjährigen Burschen sexuelle Gewalt und Misshandlungen ausgeübt zu haben. Die Übergriffe sollen zwischen 1950 und 1980 an mehreren Standorten passiert sein. Die Organisation sieht sich ja derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert und kündet eine komplette Neuaufstellung an. Zweitens, neben der EU verhängt nun auch die US-Regierung Sanktionen gegen russische Unternehmen. Betroffen sind die beiden größten Ölkonzerne des Landes. Diese würden die russische Kriegsmaschinerie finanzieren, so US-Finanzminister Scott Bessent. Kurz nach Bekanntwerden der Sanktionen hat Trump auch ein bis vor kurzem noch mögliches Treffen mit Putin in Budapest abgesagt. Und drittens, das US-Militär hat nach eigenen Angaben von Pentagon-Chef Pete Hegseth erneut Angriffe auf Boote im Pazifik verübt. Es soll 3 Tote gegeben haben. Die USA hatten davor schon eine Reihe angeblicher Drogenboote in der Karibik angegriffen. Jetzt kündigt Trump auch an, Drogenschmuggler auch an Land bekämpfen zu wollen. Wie? Das lässt er offen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.